Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich sehe was, was du auch siehst. Diesen Satz, den sage jetzt nicht ich als Dorothea Lorenz, sondern den hat Paulus sinngemäß einmal so gesagt. Es war in einer fremden Stadt in Athen. Er war dort Tourist, er war zu Gast und er hatte Zeit. Denn er wartete auf seine zwei Mitarbeitenden, die immer noch unterwegs waren. Und während er so auf sie wartete, schaute er sich die Stadt an, schaute alles, was es da zu entdecken gab, die Zeugnisse großer Zeiten, wunderbare Bauwerke, Statuen und auch die Philosophenschulen, die noch aus früheren Zeiten vorhanden waren und die Zeugnisgaben von der Hochzeit der Antike. Und obwohl es so viele schöne Eindrücke waren, die er dort sehen konnte, kam er zu dem Schluss: Ich sehe was, das macht mich zornig. Und ich lese uns den Grund seines Zorns aus der Apostelgeschichte 17. Ich lese heute aus der Basisbibel. Paulus wartete in Athen auf Silas und Timotheus. Die Stadt war voller Götzenbilder. Als Paulus das sah, packte ihn der Zorn. Es sind also diese Götterbilder, die ihm furchtbar auf den Geist gehen. Er kann sie nicht ausblenden. Er hat in dem Moment keine Toleranz, um zu sagen, ja gut, das sind eben andere Menschen, die haben andere Gewohnheiten, andere Religionen. Da schaue ich einfach drüber weg. Nein, diese Götterstatuen, die fechten ihn an. Sie beleidigen seinen Geist, obwohl doch sein eigener Gott einer ist, der gar nicht dargestellt werden kann. Er kennt das Original, er kennt den lebendigen Gott, aber er will nicht dem ausgesetzt sein, was da zu sehen ist. Ich sehe was, das macht mich zornig, das kenne ich aber auch aus meinem eigenen Leben. Da ist es jetzt weniger das, was ich jetzt direkt vor der Tür sehe, sondern es sind die Ereignisse, die uns gerade im Moment umtreiben. Die Ereignisse in der Ukraine und vor allem auch die falschen Bilder, die deswegen erzeugt werden. Wir wissen es aus den russischen Medien, dass natürlich da die Berichterstattung genau ganz anders läuft, als es der Wahrheit entspricht. Da werden falsche Bilder erzeugt. Ich kenne das aber auch aus anderen Kontexten. Ich sehe manches, das mich zornig macht, wo ich den Eindruck habe, da werden Geschichten erzählt, die andere zum Opfer machen. Wir haben das im Moment wieder bei Verschwörungsmythen, wo plötzlich wieder die jüdische Religion oder die Menschen jüdischen Glaubens an den Pranger gestellt werden mit den ersten Geschichten. Wenn ich so etwas mitbekomme, dann merke ich, wie mein Puls rast. Und das, was ich dann so im ersten Moment sagen würde, das wäre wahrscheinlich nicht zielführend, denn es würde nicht zur Befriedung beitragen. Ich möchte etwas entgegnen, doch ich muss erst mal innehalten und mich sammeln und dann überlegen, wie ich das am besten auch rüberbringe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht, was es in Ihrem Leben ist, wo Sie sagen würden, ich sehe was, das macht mich zornig. Ich möchte mal einen kurzen Moment Zeit geben, damit jede und jeder für sich überlegen kann, was ist es in meinem Leben, wo ich etwas sehe und sage, ich sehe was, das macht mich zornig. Paulus zweiter Schritt auf dieser Rundreise durch Athen heißt, ich sehe was und warte erst mal ab. Paulus gelingt es, zu dieser Erkenntnis zu kommen, dass es doch Sinn macht, erst einmal abzuwarten. Und dafür ärgern sich aber nun andere über Paulus. Ich lese aus der Apostelgeschichte, wie es in Athen weiterging. Er sprach in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die an den Gott Israels glaubten. Jeden Tag redete er mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Einige epikureische und stoische Philosophen verwickelten ihn in ein Streitgespräch und meinten, Was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten, anscheinend verkündet er irgendwelche fremden Gottheiten. Denn Paulus verkündete die gute Nachricht von Jesus und von der Auferstehung. Ich sagte, Paulus trat erstmal einen Schritt zurück und er machte das so, dass er an den Ort ging, an dem er sich sozusagen zu Hause gefühlt hat. Klar, er war in einer fremden Stadt, seine Heimatsynagoge war nicht da, doch er ging in die Synagoge, weil da wusste er, das sind Menschen, die glauben wie ich und die haben sogar noch den Vorteil, sie kennen den lebendigen Gott und sie kennen die Athener, weil sie sind selbst Athener, sie wissen, wie diese Leute ticken und sie können für Paulus so eine Verbindung herstellen zwischen dem, was ihm wichtig ist und dem, was er um sie herum gesehen hat. Wenn einen das Umfeld sehr fordert, dann ist es gut, wenn man so einen Rückzugsort hat, einen Ort, wo man einfach sein kann, wie man ist, wo man sich nicht verstellen muss, wo man sich nicht anpassen muss, eigentlich ja einfach in der eigenen Kultur. Und noch besser ist es, wenn man dort auf Menschen trifft, die einem helfen können, das, was man sieht, einzuordnen, die einem helfen können, die Erlebnisse in den Zusammenhang zu bringen mit dem, was die anderen darüber denken. Paulus weiß jetzt, so gut ist er von seinen Athenern gebrieft, dass er den Glauben, will er ihn wirklich weitergeben, in einer ganz vernünftigen Art anpreisen muss. Er weiß, die Athener, das sind so gescheite Menschen, so Intellektuelle, da muss er vernünftig daherkommen. Und so präpariert er sich aufs Neue und er geht wieder hinaus in die Stadt Athen. Er redet von seinem Gott und die Reaktion der Zuhörenden ist niederschmetternd. Ein Schwätzer sei er, ein Körnerpicker steht hier wortwörtlich im griechischen Testament. Einer, der sozusagen hier ein Körnchen Wahrheit aufnimmt und dort noch ein bisschen Wissen hinzufügt, eben gerade kein ernstzunehmender Gelehrter. Und so geht Paulus zurück auf Stadt. Und mein dritter Punkt heißt, ich sehe was. Paulus geht jetzt noch einmal unvoreingenommener vor. Er fragt sich aufs Neue, was sehe ich? Die Eindrücke, die wir sehen, die kommen ja nicht einfach so in unserem Inneren an. Alles, was wir wahrnehmen, wird sofort eingeordnet in unser Wissen, in unsere Bilder, die da bereits vorhanden sind. Es ist, als flössen alle unsere Eindrücke durch unsere gesamten Vorerfahrungen, die da schon verankert sind, hindurch. Da gibt es wie so Filter in meinem Inneren. Da ist der Filter des Verstandes, der gleich mal alles einordnet. Und dann gibt es die ganzen Filter meiner Erfahrungen, der Kindheitserfahrungen, der Jugenderfahrungen, meines jungen Erwachsenen und mittleren Alters. Und sogar die Erfahrungen der Vorgenerationen haben noch einen Einfluss darauf, wie ich Dinge einordne. Paulus schaut jetzt noch einmal neu hin, versucht nicht gleich einzuordnen, nicht gleich seine Erfahrungen spielen zu lassen. Und was er jetzt entdeckt, ist ein Altar. Ich sehe was du auch siehst. So heißt mein nächster Punkt. Paulus stellt sich auf den Areshügel vor den Areopag, einem Ort, an dem man öffentliche Reden halten kann, zur höheren Unterhaltung der Bildungsschicht. Ich stelle mir das so vor, das, was wir vielleicht heute als Poetry Slam genießen, das war damals diese öffentliche Rede auf diesem Hügel mitten in Athen. Wer auch immer sich berufen gefühlt hat, da mal eine gute Rede zu halten, konnte, wenn da gerade Zuhörende dabei waren, loslegen. Ich lese uns wieder aus der Apostelgeschichte. Sie nahmen ihn mit zum Areopag und fragten, was ist das für eine neue Lehre, die du da vertrittst? Können wir mehr darüber erfahren? Was du uns erzählst, klingt in unseren Ohren sehr fremd. Wir würden gerne wissen, was es damit auf sich hat. Die Athener und auch die Fremden, die dort lebten, waren nämlich sehr neugierig. Sie kannten keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Neueste in Erfahrung zu bringen und es weiterzuerzählen. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: Ihr Bürger von Athen, nach allem, was ich sehe, seid ihr sehr fromme Leute. Ich bin durch die Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angeschaut. Dabei habe ich auch einen Altar gefunden, auf dem stand: Für einen unbekannten Gott. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Ihr habt da einen Altar für einen unbekannten Gott. So steigt Paulus ein. Und ich halte das für sehr klug, denn er steigt ein mit einem Beispiel aus der Lebenswelt der Athener. Sie kennen diesen Altar, der steht da schon immer. Er hat ihn entdeckt und das ist die Verbindung. Und zugleich ist das so eine ganz typisch rabbinische Vorgehensweise. Auch die Rabbiner haben sich oftmals ein Erlebnis oder ein Ereignis aus der Alltagswelt herausgegriffen und haben es dann in Zusammenhang gebracht mit dem Gott der Bibel und daraus den Glauben entfaltet. Paulus greift diesen Altar, der da steht, auf. Ich würde ja gern wissen, wie er aussah, weiß ich nicht. Und dann stellt er einen Dialog her zwischen diesem Stein und dem lebendigen Gott. Er sagt den Athenern: Ihr habt da schon etwas Wesentliches erkannt. Dieser unbekannte Gott, den ihr da vielleicht schon mit einkalkuliert habt, sonst hättet ihr ja nicht noch einen zusätzlichen Altar. Dieser unbekannte Gott muss euch nicht unbekannt bleiben, denn er ist der Schöpfergott. Paulus spricht als Zeuge für seinen Gott und er sieht nicht nur, sondern er sagt es auch. Und was mir besonders gut gefällt, er steigt nicht nur mit diesem Beispiel aus der Lebenswelt ein, sondern er startet auch zugleich mit einem Lob. Ihr habt das Entscheidende erkannt, das lässt man sich doch gerne sagen, das ist ein großes Lob. Ihr seid fromme Leute, sagt er den Athenern. Oder in der Lutherbibel heißt es gottesfürchtige Leute. Auch das ist ein Lob, das geht doch runter wie Öl. Lob ist ein Türöffner. Lob erhöht die Bereitschaft, weiter zuzuhören. Und natürlich muss dieses Lob auch echt sein. Wenn jemand merkt, dass man jetzt nur ein Lob ausspricht, damit man irgendwie gut Wetter macht, das fällt ziemlich schnell auf. Doch gerade wenn ich vieles sehe, was mir missfällt, wenn ich Dinge sehe, die ich nicht so stehen lassen will, dann ist es, finde ich, nochmal umso wichtiger, auf das zu schauen, wofür ich wirklich aufrichtig ein Lob aussprechen kann. Manchmal fällt es einem leichter, wenn Menschen einem näher sind, dann findet man ja vieles gut, was die Leute machen. Und manchmal ist es auch ein wenig herausfordernder. Ich habe es gestern wieder gedacht, jetzt haben die Faschingsferien angefangen. Und wenn man dann so Teenager zu Hause hat, dann hat man so als Mutter irgendwie so ein bisschen andere Vorstellungen, wie so die Feriengestaltung so sein könnte. Und da muss man dann echt manchmal aufpassen, so dass man nicht so den Kontakt verliert, sondern wirklich auch dieses Verbindende findet und aufrichtig ein Lob aussprechen kann. Und es war dann ein bisschen ein angespannter Tag und abends meinte er dann so: Ja, also Mama, danke für das Essen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt nur gesagt hat, um gut Wetter zu machen, aber ich habe gedacht, er hat auch was verstanden von diesem Lob. Lob signalisiert Offenheit und Interesse und zugleich schließt Lob Kritik nicht aus. Ich muss ja aussprechen können, wenn etwas schief läuft. Und zugleich möchte ich immer nach dieser gemeinsamen Schnittmenge schauen. Das geht nicht immer gut, doch die Chancen für ein gelungenes Gespräch stehen besser, wenn ich das Verbindende betone und wenn ich eben nicht nur auf Konfrontation gehe. Paulus benennt die Gemeinsamkeit und er findet diese lobenden Worte mit diesem: Ihr habt da etwas Wesentliches erkannt. Und es geht weiter. Ich sehe was, was du noch nicht siehst. Hier, auf diesem Hügel hält. Das, was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Er ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er festgesetzt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Er wollte, dass die Menschen nach ihm suchen, ob sie ihn vielleicht spüren oder entdecken können. Denn keinem von uns ist er fern. Durch ihn leben wir doch, bewegen wir uns und haben wir unser Dasein. Oder, wie es einige eurer Dichter gesagt haben, wir sind sogar von seiner Art. Weil wir Menschen also von Gottes Art sind, dürfen wir uns nicht täuschen. Die Gottheit gleicht keineswegs irgendwelchen Bildern aus Gold, Silber oder Stein. Die sind nur das Ergebnis menschlichen Könnens und menschlicher Vorstellungskraft. Nun, Gott sieht nachsichtig über die Zeiten hinweg, in denen die Menschen ihn nicht gekannt haben. Aber jetzt fordert er alle Menschen an allen Orten auf, ihr Leben zu ändern. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um über die ganze Welt zu richten. Dann wird er Gerechtigkeit walten lassen durch den Mann, den er dazu bestimmt hat. Dass dieser Mann wirklich dafür bestimmt ist, hat Gott allen Menschen durch dessen Auferstehung von den Toten bewiesen. Paulus holt hier groß aus und ich glaube, das war nicht nur dem kleinen Kind zu lang, das war vielleicht auch den Zuhörenden damals zu lang. Paulus hat versucht, alles hineinzulegen in diese Predigt und ich kann ihn ja so gut verstehen, da hat er einmal die Gelegenheit, in dieser fremden Stadt zu sprechen und da will er alles sagen, was ihm auf dem Herzen ist. Und er beschränkt sich nicht nur darauf, Gott als den Schöpfergott einzuführen, als der, auf den alles zurückgeht und darauf, dass Gott ja immer noch am Werk ist, sondern er bringt auch noch gleich Jesus Christus mit ein. Er redet von seiner Auferstehung. All das prasselt sozusagen auf die Athener ein. Ich weiß nicht, euer Pastor muss ja auch manchmal so Predigten korrigieren von Nachwuchskräften, was er drunter schreiben würde, wenn jemand so viele Themen in eine einzige Predigt packt. Es wäre vielleicht schon einmal ein Anfang gewesen, den Athenern deutlich zu machen, dass er an einen Gott glaubt, der unsichtbar ist, der keine so Bedürfnisse hat wie ihre Götter, die sie sonst verehren, die ja getätschelt, gehegt, gepflegt gehören, weil sie immer wieder Opfer brauchen. Und zu erklären, dass Gott einer ist, der einem wirklich zu Herzen geht, der einem nah ist, weil er ein wirkliches Interesse an den Menschen hat. Doch Paulus hatte größere Ziele. Und wie reagieren jetzt die Zuhörenden auf ihn? Mehrheitlich reagieren sie so: Du siehst etwas, was ich nicht sehe. Ich lese uns noch einmal aus der Apostelgeschichte. Als Paulus von der Auferstehung der Toten sprach, lachten ihn einige seiner Zuhörer aus, aber andere sagten: Darüber wollen wir ein andermal mehr von dir hören. So verließ Paulus die Versammlung, einige schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben. Unter ihnen war Dionysius, der dem Areopag angehörte, eine Frau namens Damaris und noch einige andere. Viele sind es nicht, die Paulus überzeugen konnte, doch es sind immerhin zwei namhafte Personen darunter. Doch den meisten scheint wohl das, was sie bisher geglaubt haben, vernünftiger und lieber zu sein, als was Paulus hier anbietet. Ein gestorbener Gott, das deuten sie als Schwäche. Und überhaupt passt so ein leidensbereiter, menschlicher Gott überhaupt gar nicht in ihre Vorstellungswelt. Und ein wiederauferstandener Gott, das geht gleich gar nicht. Der ganz große Coup ist Paulus hier in Athen nicht gelungen. Doch manches von seinem Rundgang durch diese Stadt Athen möchte ich mir merken. Und deswegen heißt mein 7. und letzter Punkt: Ich sehe was, was Paulus sieht. Paulus sieht Gutes in den Menschen einer anderen Religion und er sagt das auch. Dabei stellt er immer ganz klar und deutlich seinen eigenen Standpunkt heraus. Er sagt, was er als Auftrag empfindet. Paulus sieht zudem ein Bild, das anschlussfähig ist. Ein Bild, mit dem er seine Botschaft rüberbringen kann. Und was ich mir von Paulus in dem Zusammenhang merken will: Paulus sieht Gutes selbst in Menschen, die ihm auf den Geist gehen. Und er findet lobende Worte für sie. Und Paulus lässt sich auch von denkbar schlechten Erfolgsaussichten nicht abschrecken. Er bezeugt mutig und gelassen seinen Glauben und er baut Gemeinde, auch wenn sie klein ist. Ja, Paulus, ich stelle fest, ich sehe was, was du auch siehst. Amen.